Vis-à-vis.
Ich spreche mit Anastasia Barner und wir haben uns gerade eben geeinigt auf das in der Startup-Szene übliche Du. Anastasia, du hast mit 20 schon gegründet. Was ist eigentlich das Schöne daran, jung zu gründen? Also was hat dir daran gefallen? Was hat dir daran Spaß gemacht?
Ich glaube, jung zu gründen hat den großen Vorteil, dass du dich nie daran gewöhnt hast, in einer Festanstellung zu sein. Und diese Sicherheit, die mit diesem Job kommt, wo du angestellt bist, an die kannst du dich gar nicht erst gewöhnen. Das heißt, du gehst direkt raus und mit dieser Gewohnheit, ich muss eh alles selber entscheiden, startest du und kennst daher nicht diese oder hast nicht diese Vergleichsmöglichkeit, wie es sonst wäre. Und ich glaube, das macht einiges einfacher im Sinne von, wie gehe ich aus so einer, also es ist schwieriger, aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen, als sozusagen einfach damit zu starten mit einer Selbstständigkeit.
Hm, okay. Hattest du denn den Plan zu gründen schon als Jugendliche?
Überhaupt nicht. Ich wollte nie gründen. Also, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber ich kriege diese Frage so häufig. Und natürlich in der Startup-Szene sind eigentlich Leute und viele in meinem Umfeld auch, die sagen, seit ich 7 bin, wusste ich, ich werde Unternehmer oder Unternehmerin. Ich habe damals eine Biografie gelesen und habe gemerkt, das ist meins. Überhaupt nicht. Ich wollte Journalistin werden oder Schauspielerin oder Bundeskanzlerin oder Prinzessin. Das in der Reihenfolge nach den Jahren, wie alt ich war. Prinzessin war sehr jung. Und ich wollte nie Gründerin werden, habe dann aber die Idee gehabt und habe auch gemerkt, dass es an der Startup-Szene an einer Sache fehlt, nämlich an Frauen. Und ich bin jemand, wenn mich was stört, dann ändere ich es erstmal und dann beschwere ich mich darüber. Aber ich beschwere mich nicht, wenn ich nicht selber daran interessiert bin, was zu ändern. Und dachte, es gibt keine Gründerin in der Szene, dann mache ich es selber.
Jetzt fragen sich die, die zuhören, wahrscheinlich, was hat sie denn gegründet? In deinem Buch, was du geschrieben hast, sagst du, dass Geld und Unabhängigkeit, das sind schon auch Gründe fürs Gründen, aber eigentlich sind das keine so guten Gründe, wie dieses eine Thema zu finden, was dich jeden Tag motiviert. Du hast jetzt Fementor gegründet, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Super.
Okay. Eine Mentoring-Plattform für Frauen. Wie kam es jetzt dazu, dass das genau das Ding war, was dich jeden Tag motiviert?
Man muss dazu sagen, es ist keine Mentoring-Plattform, sondern es ist die allererste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Und wir haben so diese Besonderheit, dass wir Frauen miteinander vernetzen, die sich auf Augenhöhe treffen, egal wie alt sie sind. Mir geht es darum, dass verschiedene Generationen, wir haben gerade in Deutschland einen riesigen Generationskonflikt, dass wir den aufbrechen, indem wir Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen miteinander zusammenbringen und dazu bringen, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu sprechen. Und mir ist damals aufgefallen, als ich sozusagen in die Gründerszene kam, dass ich einen unglaublichen Heimvorteil hatte, weil ich ein Netzwerk von zu Hause aus hatte und gleichzeitig auch Mentorinnen in meinem Leben und Mentorinnen wirklich bewusst gegendert, weil ich tolle Frauen hatte, zu denen ich aufschauen konnte, die aber mich gleichzeitig auf Augenhöhe wahrgenommen haben und mir auch zugehört haben. Und ich habe gemerkt, als junge Frau ist mein Selbstbewusstsein unglaublich stark gewachsen damit, dass diese erfolgreichen Frauen mir das Gefühl gegeben haben, ich habe auch Wissen, ich habe auch Wert und Expertise, die vielleicht nicht mit dem gleichen aufwiegt, weil ich natürlich nicht die Erfahrung habe, die diese Frauen hatten. Aber trotzdem für mein Alter hatte ich natürlich einen Vorteil durch soziale Medien. Wie funktioniert Instagram, Snapchat, TikTok, Tinder? Ich habe wirklich so viel denen helfen können in diesen Bereichen, dass ich dadurch ganz selbstverständlich mit auch einer älteren Generation umgegangen bin. Und ich wusste, dass das ein Privileg ist. Ich wusste, es ist ein Privileg, ein Netzwerk von zu Hause aus zu haben und wollte dieses Netzwerk zugänglich machen für alle, weshalb Fementor auch kostenlos ist.
Wie funktioniert deine Plattform? Wie werden die Frauen miteinander vernetzt?
Genau, also bei Fementor bewirbt man sich über die Webseite, egal ob man Menti oder Mentorin ist. Beide haben sozusagen den gleichen Aufnahmeprozess, weil beide ja Menti und Mentorin in einem sind. Und nachdem man sich beworben hat, fragen wir mal, welche Mentorin spricht dich an, wer ist interessant für dich? Wir haben natürlich über 3000 Mentoren und gucken dann aus unserer Datenbank, wer passen könnte zu der jeweiligen Menti. Und wir haben keinen Algorithmus, wir machen das wirklich händisch noch. Und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsgeheimnis, weil wir nach jetzt 4 Jahren immer noch eine 100%ige Erfolgsrate bei unseren Matches haben.
Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, was ist eigentlich so toll daran, jung zu gründen? Jetzt muss ich auch die Gegenfrage stellen, was nervt daran?
Viel. Also ich glaube, das ist eine Seite, über die kaum gesprochen wird. Es gibt so viele Preise an 25, under 25, 30, unter 30 und nie wird darüber geredet, was du für einen hohen Preis zahlst, wenn du jung gründest. Ich war mit 20 Teil einer Geschäftswelt, die meisten normalerweise noch nicht mal mit 30 betreten. Und wo meine Freunde im Studium waren oder gerade in einer Selbstfindungsphase oder in Australien, Work, Life, Travel, was weiß ich, gemacht haben, saß ich da und habe ein Unternehmen aufgebaut, habe ein Startup aufgebaut und habe mit Leuten geredet, die teilweise 20, 30 Jahre älter waren als ich. Und du fühlst dich anders. Du fühlst dich immer wie ein Alien im Raum. Du fühlst dich wie ein Alien im Freundeskreis, weil natürlich alle deine Freunde mit den ähnlichen Problemen beschäftigt sind und du ganz andere Thematiken hast. Und gleichzeitig fühlst du dich wie wie ein Alien in diesen Kreisen, in denen du beruflich zu tun hast, weil alle schon Kinder haben, Frau, Familie, Mann, ganz andere Themen und ganz anderes Wissen und du fühlst dich nie dazugehörig und das ist ein Preis, den du auf jeden Fall zahlst, dass du nirgendwo mehr reinpasst.
Eigentlich ist mir peinlich, diese Frage zu stellen.
Ist okay, stell sie.
Okay, ich stell sie. Und zwar die Frage, wie das eigentlich so ist als Frau in dem Metier, in irgendeinem, ne, in der Wirtschaft irgendwo. Aber irgendwie kann man sich ja auch nichts vormachen. Es gibt irgendwie diese Unterschiede. Bei den Gründenden sind zum Beispiel nur 20% Frauen. Und du hast auch viele Frauen interviewt und mit denen gesprochen und ihre Geschichten erzählen lassen für dein Buch. Also ja, ich stelle sie trotzdem die Frage. Also was sind die Herausforderungen für Gründerinnen in der Startup-Welt? Was sind auch deine persönlichen Erfahrungen als Frau?
Es ist natürlich ein riesiger Unterschied. Also was dein Geschlecht ist, hat Auswirkungen darauf, wie erfolgreich du gründen kannst, was du gründest vor allem. Also die meisten Frauen trauen sich eben nicht eine technische Lösung zu. Die meisten Frauen gründen ein Produkt, was eben nur 50% der Weltbevölkerung betrifft, nämlich Frauenprodukte, Periodenpanties oder sonstige Produkte, die eher an Frauen gerichtet sind, weil wir gerade am Anfang sind. Die Gründerinnen-Szene ist gerade erst ganz am Anfang in den Kinderschuhen. Wir sind nicht mehr in den Baby-Krabbelklamotten, aber Kinderschuhen immer noch. Und man muss sagen, dass viele Frauen auch weniger Geld bekommen. Wir bekommen, haben viel schwierigere Wege, an Investments zu kommen, weil natürlich auch mit 30 oder um die 30 wirst du erstmal gefragt, naja, ist ein Kinderwunsch geplant? Ja, dann investieren nicht in dich, weil du könntest ja in 2 Jahren schwanger werden, egal ob du einen Kinderwunsch hast oder nicht. Du musst viel mehr über dich preisgeben. Hast du einen Partner, hast du keinen Partner? Dann natürlich auch die Frage, was macht das mit dir? Und als Frau, die attraktiv ist, hast du in der Gründerszene und bewusst Gründerszene benutzt, hast du Vorteile, aber auch verdammt viele Nachteile. Zum Beispiel, was viele Frauen in meinem Buch auch mitgeteilt haben, ist, dass du teilweise auf einen Geschäftstermin gehst, der abends in einem Restaurant stattfindet und du verlässt dieses Business-Meeting und weißt nicht, ob das ein Business-Termin war oder ein Date.
Hast du dich auch mal einen Heiratsantrag per LinkedIn bekommen?
Mehrere. Also das ist natürlich nochmal so eine Tatsache. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob Gründerszene oder eben nicht. Oder einfach nur Geschäftswelt oder soziale Medien generell. Du kriegst einfach auf den sozialen Medien unglaublich viele Nachrichten, Kontaktanfragen, die eher nicht beruflicher Natur sind, auch wenn es sich auf einer Business-Plattform abspielt.
Wir haben gerade schon über das Buch gesprochen. Du möchtest es, glaube ich, gern einerseits als eine Ermutigung zum Gründen verstehen. Deshalb heißt es auch so, ne? Gründet und ein Ausrufezeichen dahinter. Aber du schreibst auch, dass du es auch gern als Warnung vor dem Gründen verstanden haben möchtest. Warum braucht es eine Warnung?
Ich glaube, es braucht eine Warnung, weil wir in den Medien so viel darüber lesen, wie toll Gründen ist. Wir erfahren so viel über Exit-Runden, für wie viel Millionen Unternehmen verkauft worden ist und wie viel jemand geraced hat. Geraced bedeutet, dass man Geld gesammelt hat für das eigene Startup. Und man darf nicht vergessen, dass das Geld nicht auf dem Konto des Gründers oder der Gründerin landet, sondern meistens im Unternehmen. Und dass es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die scheitern. 9 von 10 Startups scheitern. Und das sind Zahlen, über die kaum gesprochen werden, die aber Realität sind. Wenn du einmal in dieser Startup-Welt bist, realisierst du, was da eigentlich alles falsch läuft. Und kaum einer traut sich darüber zu sprechen, weil du natürlich diese Illusion nicht zerstören möchtest, wie cool, toll das alles ist. Und es ist toll, es macht Spaß, aber es ist auch verdammt anstrengend und du zahlst, wie gesagt, einen hohen Preis dafür, dich für ein eigenes Unternehmen zu entscheiden, statt dafür zu arbeiten. Und ich finde, wir locken sehr, sehr viele aus meiner Generation auch, also in der Generation Z, sehr, sehr viele in diese Startup-Welt, ohne sie darauf vorzubereiten, was sie erwartet. 1/3 der Generation Z möchte gründen. Und sich das mal vor Augen zu führen, sollte man einfach mal realisieren, okay, da läuft irgendwas nicht richtig. Weil wenn die Leute denken, das ist so toll und so spaßig, dann wissen sie nicht, worauf sie sich einlassen. Und ich habe viele Freunde auch in meinem Buch zum Teil interviewt, die in Burnout-Kliniken gelandet sind. Und das ist nun mal auch eine Realität der Startup-Szene.
Ich habe auch gelesen, was mir nicht bewusst war bisher, dass das so ein großer Hang zur Selbstoptimierung ist. Also man optimiert sein Unternehmen.
Ständig. Ach, diese ganzen Selbstoptimierer immer.
Aber auch so mit so schrägen und gefährlichen Sachen, ja, wie irgendwelchen Drogen oder schrägen Challenges.
Mir war es wichtig, auch in diesem Buch das mit aufzunehmen, was eben auch ein Teil der Startup-Welt ist. Die meisten Gründer und Gründerinnen gehen an ihre Grenzen. Die machen unglaublich viel Sport, machen Wim Hof-Methoden, rennen Unterhose nackt durch den Wald, um halt wieder bei sich selber anzukommen, weil sie alles in ihrem Leben in jungen Jahren erreicht haben. Und ich glaube, diese Entfremdung von sich selbst, wenn man so viel Zeit in dieses Startup gesetzt hat und nach einem Verkauf vor allem da sitzt und denkt, was nun, was jetzt? Ich habe alles erreicht, ich habe die Millionen auf dem Konto und ich bin gerade mal Anfang 30. Und das ist auch eine Sache, über die gesprochen werden sollten. Und natürlich der Drogenkonsum. Da sind Drogen in meinem Buch erwähnt worden, die viele gar nicht kennen, die mir auch vorher kein Begriff waren. Und wo ich da saß und dachte, was hast du gerade genommen oder was war das? Und wir konnten einige Geschichten halt nicht ins Buch reinnehmen, weil wir Angst hatten vor einem Gerichtsprozess bzw. einer Klage. Aber es sind schon einige Enthüllungsstories dabei.
Du gehörst zur Generation Z und du hast vorhin auch gesagt, ein Drittel der jungen Leute würden gerne gründen.
Mhm. Und das andere Drittel möchte Influencer werden und das andere Drittel möchte nur angestellt sein. Und das bei unserem Fachkräftemangel großes Problem.
Okay, okay. Werden wir irgendwann sagen oder würdest du dir gerne wünschen, dass wir irgendwann über die Generation Z sagen, ja, das war eine Generation von Gründern, weil das passt ja auch zur Sinnsuche.
Ich glaube, in meiner Generation sind wir sehr, sehr bewusst. Wir sind die erste Generation, die sich mit Podcasts teilt und die erste Generation, bei der es normal ist, die dritte Therapie mit 18 gemacht zu haben. Wir sind Generation Trennungskinder und ich habe auch ein ganzes Kapitel meiner Generation in diesem Buch gewidmet, weil ich glaube, dass es über uns ganz, ganz viele Vorurteile gibt, ganz, ganz viele Klischees und ganz, ganz viel Hass uns auch entgegenkommt. Natürlich lesen wir in den Medien viel über die grüne Generation, Friday for Future, und all das, was angeblich meine Generation ist, und wir sind nicht alle Klimakleber. Wir sind nicht alle interessiert am Klima. Wenn man sich die U18-Wahlen mal anschaut, würden die meisten die FDP wählen. Das heißt, natürlich glaube ich, dass in meiner Generation viele Denker gibt, aber ich glaube auch, und da bin ich ganz ehrlich, dass meine Generation ziemlich spießig ist. Wir sind eigentlich viel spießiger als alle Generationen vorher und wir ähneln eher unseren Großeltern. Warum? Weil wir natürlich gegen unsere Eltern rebellieren mussten. Ich habe eine super coole Mom, die in den 70ern, 80ern gefeiert hat. Was war meine einzige Rebellion mit 14? Das war nicht Drogen nehmen oder sonstiges. Meine Rebellion war ein Bausparvertrag mit 14 und Perlenketten. Das muss man einfach mal dazu sagen. Also ich glaube, dass wir als Generation gerade so ein bisschen im Rückschritt sind. Viele von meinen Freunden und Freundinnen in jungen Jahren heiraten bereits, kriegen früh Kinder. Ich habe eine Freundin, die hat mit 22 ihr zweites Kind.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.